Hallo liebe Studis, hier ist schon die nächste Podcast-Folge. Diesmal habe ich einfach einen Haufen Fragen genommen. Die haben sich angesammelt bei Jean-Luc aus der letzten Woche und die beantworte ich jetzt alle zusammen. Oh, es gab ein paar lustige Fragen, zum Beispiel zur Temperatur im Vorlesungssaal und so weiter. Da kann ich wenig tun. Wenn ich was tun kann, mache ich es. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir das nie hinkriegen, dass 200 Leute glücklich sind mit Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und so weiter. Das kriegen wir wahrscheinlich einfach nicht hin. Und es wurde gefragt, ob die kleine Fliege noch lebt. Ich weiß es nicht. Wir sind ja heute wieder in Hörsaal 328 und dann können wir mal gucken. Jetzt zu inhaltlichen Fragen. Los geht's mit Äquivalenzklassen. Es wurde gefragt, ob auch Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation zueinander in Relation stehen. Erstmal nicht, denn wir reden hier über zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene der Grundmenge, auf der die Relation definiert ist. Und dann können auch nur Elemente, die aus dieser Grundmenge kommen, zueinander in Relation stehen oder eben nicht. Wenn Sie also fragen, ob auch Klassen in Relation stehen können, dann fragen Sie, ob Teilmengen der Grundmenge zueinander in Relation stehen können und das ist gar nicht definiert. In Relation zu stehen ist nur auf der Elementebene definiert. Deswegen überlege ich jetzt, ob Sie die Frage vielleicht anders gemeint haben. Was man machen könnte theoretisch, ist Folgendes. Man könnte eine Grundmenge haben, auf der man eine Relation definiert. Wenn das eine Äquivalenzrelation ist, dann kann man sich die Äquivalenzklassen angucken. Und dann könnte man theoretisch auf der Menge der Äquivalenzklassen eine neue Relation einführen. Sowas würde gehen. Dann würde man quasi so mehrere Ebenen bauen. Immer eine Ebene höher kommt die nächste Relation. Sowas würde gehen. Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Inwiefern dürfen Begriffe aus der Schule benutzt werden? Und wie genau macht man das dann? Alles, was in der... Also normalerweise sind wir an den Vorlesungsstoff gebunden, aber manchmal kommen da ja Dinge vor, die wir aus der Schule kennen. Zum Beispiel die Addition in den ganzen Zahlen oder sowas oder die Multiplikation von Brüchen. Dann dürfen Sie die Rechenregeln, die Sie aus der Schule kennen, benutzen. Immer dann, wenn Sie etwas benutzen... Ja, das ist jetzt schwierig. Es gibt so ein paar Rechenregeln, bei denen ich so denke, dass die klar sind, wo aber trotzdem es wichtig wäre, innerhalb eines Arguments das nochmal hinzuschreiben. Versuche mal, mir kurz ein Beispiel auszudenken. Nehmen wir mal die Addition in den ganzen Zahlen. Da wissen wir aus der Schule, dass die Reihenfolge bei der Addition keine Rolle spielt und deswegen dürften Sie das auch jetzt immer benutzen in allen Beispielen, wo das vorkommt und allen Aufgaben. Aber ich würde mir dann wünschen, dass Sie dann dazu schreiben, wenn Sie das benutzen, weil wir wissen, dass es bei Plus in den ganzen Zahlen nicht auf die Reihenfolge ankommt oder so. Oder Sie schreiben, weil ich aus der Schule weiß, dass für Z mit Plus das Kommutativgesetz gilt oder irgend sowas in der Art. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schreiben Sie lieber mehr hin. Und egal in welchem Kontext, egal ob es eine Übungsaufgabe ist oder eine Klausuraufgabe, Sie dürfen immer nachfragen. Bei einer Übungsaufgabe können Sie ja eine Lösung hinschreiben und im Mathe-Treffpunkt oder in der Sprechstunde fragen, ist es so, okay, ich habe hier Schulwissen benutzt, ist das in Ordnung, so wie ich das hingeschrieben habe? Ich würde an Ihrer Stelle im Zweifel immer nachfragen, denn es ist ja doof, wenn man dann Punkte abgezogen kriegt. In der Klausur dürfen Sie das auch. Wenn Sie da irgendwo Rechenregeln aus der Schule verwenden, kann ja sein, dass das irgendwo hilft, dann einfach die Hand heben und kurz nachfragen, hier, da habe ich was aus der Schule benutzt, ist das so okay, soll ich noch was dazu schreiben? Und wir antworten Ihnen dann auch. Ich hoffe, dass das hilft. Dann wurde noch zur Korrektur was gefragt. Okay, ich schreibe Punkte an die Aufgaben, aber wir schreiben die Teilpunkte nicht dran, weil sich manchmal erst beim Durchrechnen der Serie ergibt, wo es sinnvoll ist, die Teilpunkte wie zu vergeben, je nach Schwierigkeit und auch je nach Aufwand, den das für Sie bedeutet, wenn Sie das aufschreiben. Und ich möchte den Aufgabenzettel einfach nicht zu voll machen. Da steht schon immer so viel Kram drauf. Wenn wir da jetzt immer noch die ganzen Teilpunkte hinschreiben und die Begründung, dann wird es einfach zu voll. Das würde ich gerne so lassen. Und auch von den Leuten, die die Aufgaben korrigieren, kann man nicht erwarten, dass sie jeden Punktabzug total ausführlich kommentieren. Denn sie sind wahnsinnig viele und das kostet alles irre viel Zeit. Aber was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass Sie in Fällen, wo Sie sich nicht sicher sind, wofür jetzt der Abzug war, einfach nachfragen. Dafür finden wir immer Zeit. Es ist immer okay, mit der Serie zur Übungsleitung zu gehen oder im Mathe-Treffpunkt zu fragen oder wo auch immer. Und dann einfach zu sagen, hier an der Stelle, da habe ich diesen Punktabzug und ich verstehe jetzt nicht, wofür der ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich das richtig machen soll. Da helfen wir Ihnen natürlich immer. Diese Zeit, die nehmen wir uns. Bitte da einfach nachfragen. Dann habe ich hier eine ganz schöne Frage. Was meine ich denn, wenn ich natürliche Addition sage? Gibt es eine unnatürliche Addition? Vielen Dank, das ist eine tolle Frage. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass es eine natürliche oder unnatürliche Addition gibt. Man kann Addition definieren und schreibt dann dafür das Symbol Plus hin und daran ist nichts natürlich oder unnatürlich erstmal. Aber gleichzeitig gibt es ja auch noch sowas wie die Realität um uns herum und unsere Herkunft und das, was wir in der Schule gelernt haben. Und ganz ehrlich, wenn Sie sehen 1 plus 2, dann denken Sie doch wahrscheinlich an das Pluszeichen, das Sie aus der Schule kennen. Das heißt, Sie würden doch die Zahlen 1 und 2 interpretieren wie die Zahlen 1 und 2, die Sie kennen, und das Pluszeichen als das Pluszeichen, das Sie kennen. Das heißt, in gewisser Weise ist natürlich, das so zu interpretieren, weil wir das alle aus der Schule kennen. Und in dem Moment, wo ich die Symbole 1 und 2 anders benutze, muss ich es erklären. Und in dem Moment, wo ich das Symbol Plus anders benutze, muss ich es erklären. Und dann erscheint es vielleicht Leuten nicht so natürlich. Ich könnte für Plus irgendeine wilde, komische Verknüpfung angeben, die nichts mit Addition zu tun hat. Und dann würden Sie mich zu Recht fragen, Frau Weidecker, warum nehmen Sie da das Symbol Plus? Das passt überhaupt nicht. Das käme Ihnen dann vielleicht unnatürlich vor. So ist das zu verstehen. Das ist überhaupt nicht wertend und damit ist auch nicht gemeint, dass irgendwelche Verknüpfungen von Natur aus einfach schon da sind oder so. Nee, es sind alles Definitionen und es sind immer einfach nur Symbole, die wir belegen können, wie wir wollen. Es gibt nur Symbole, die aus unserer Geschichte heraus, so wie wir aufgewachsen sind und was wir in der Schule gelernt haben, schon eine Bedeutung haben. Und sowas meine ich. Wenn ich jetzt sage natürliche Addition, dann meine ich damit die Addition, die wir aus der Schule kennen. Und wenn das Wort natürlich Sie dabei stört, kein Problem, dann kann ich auch ein anderes Wort benutzen. Vielen Dank für die Frage, die fand ich wirklich gut. Dann wurde ich gefragt, was mit dieser Eindeutigkeit gemeint ist, zum Beispiel bei inversen Elementen. Wir sind jetzt also in einer Gruppe, haben eine Verknüpfung und jedes Element hat bezüglich der Verknüpfung ein Inverses. Das ist etwas, was wir über Gruppen wissen. Und dann wurde gefragt, naja, so ein inverses Element kann ich aber doch manchmal auf unterschiedliche Arten hinschreiben. Ja, das stimmt. Aber dass man ein Element auf unterschiedliche Arten hinschreiben kann, heißt ja nicht, dass das Element selber dadurch ein anderes wird. Wenn ich also zum Beispiel die Zahl 4 einmal als 4 hinschreibe und einmal als minus minus 4 und einmal als 2 Quadrat und einmal als Wurzel 16 und irgendwie noch anders, dann sind das zwar verschiedene Schreibweisen, aber immer für die gleiche Zahl. Das heißt, diese verschiedenen Schreibweisen ändern nichts daran, dass diese Zahl die einzige Zahl ist, die additiv invers ist zu minus 4. Das ist das Beispiel, das ich jetzt aufgreife aus der Frage. Wenn ich die ganze Zahl minus 4 habe in der Gruppe Z mit Plus, dann habe ich ein eindeutig bestimmtes additives Inverses dazu, nämlich die 4. 4 und minus 4 sind zueinander invers bezüglich der Verknüpfung Plus in Z. Und wie ich die 4 schreibe, ist dann egal. Aber die Zahl ist immer die 4. Es gibt keine andere ganze Zahl, die sich bezüglich minus 4 auch wie ein additives Inverses verhält. So ist die Eindeutigkeit gemeint. Und dann ist hier die erstmal letzte Frage. Gibt es zu jeder Gruppe eine Untergruppe und gibt es auch sowas wie Übergruppen? Ach, das ist auch eine schöne Frage. Die Antwort auf die erste Frage ist ja. Zu jeder Gruppe gibt es eine Untergruppe, denn man kann immer einfach die Gruppe selbst nehmen. Wenn wir eine Gruppe G haben, dann ist G eine Untergruppe von sich selbst, immer. Das heißt, das Konzept einer Untergruppe ist immer sinnvoll definiert, sowas gibt es immer. Und was könnte denn jetzt eine Obergruppe sein? Na, wir können ja mal kurz drüber nachdenken. Sagen wir, ich habe eine Gruppe G gegeben mit irgendeiner Verknüpfung. Was könnte denn jetzt eine Obergruppe von G sein oder eine Übergruppe? Na, das könnte eine Menge sein, nennen wir sie H, die G als Teilmenge enthält und die eine Verknüpfung hat, derart, dass wenn man diese Verknüpfung auf die Teilmenge G einschränkt, dass dann die Verknüpfung rauskommt, die G selbst vorher schon hatte. Sowas könnte man da sinnvoll definieren. Wir können ja mal kurz, Moment, ich improvisiere. Okay, wir nehmen, ja, genau, wir nehmen Z mit Plus. Eins unserer Lieblingsbeispiele, ich merke das schon. Z mit Plus, das ist eine schöne Gruppe und da kann man als Untergruppe sich zum Beispiel angucken, die Menge aller geraden ganzen Zahlen mit Plus, das ist eine Untergruppe. Und jetzt basteln wir uns eine Übergruppe oder Obergruppe. Und zwar nehmen wir da die reellen Zahlen mit Plus Und warum ist es sinnvoll, dazu jetzt Obergruppe zu sagen? Naja, die reellen Zahlen enthalten die ganzen Zahlen als Teilmenge. Und die Addition auf den reellen Zahlen ist, wenn man sie auf z einschränkt, dann die Addition auf den ganzen Zahlen, wie wir sie kennen. Das heißt, in dem Sinne wäre es sinnvoll zu sagen, dass die reellen Zahlen mit Plus eine Obergruppe von den ganzen Zahlen mit Plus sind. Danke für diese sehr interessante Frage. Und damit sind wir in dieser Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich freue mich auf Ihre nächsten Fragen. Bis dann.